In einer Studie bei mehreren tausend Systemhauskunden wurde in 2022 gefragt, was das wichtigste Kriterium für die Wahl des IT-Dienstleisters sei. Und hier zuerst, was es nicht geworden ist. Beratungskompetenz, Termintreue, Preis-Leistungs-Verhältnis, innovative Ideen und Konzepte und Kundenverständnis. All diese Kriterien hatten keine Chance gegen den wichtigsten Entscheidungsfaktor für unsere Kunden, der da lautet: einfache und unkomplizierte Zusammenarbeit. Daher haben Robert Sieber und ich uns Zeit genommen, entlang der Kundenreise zu diskutieren, wie wir es unseren Kunden einfacher machen könnten. Vom Angebot über den Auftrag, den Service bis zur Rechnung blicken wir auf alle Kontaktpunkte und haben teilweise sogar konkrete Ideen. Vielen Dank an Robert Sieber, den Service-Nerd und Geschäftsführer von MSP Support, für den wieder wunderbaren gemeinsamen Podcast und den tiefen Austausch zu diesem Thema. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hi Robert.
Hallo Olaf, sei mir gegrüßt. Schön, dich zu sehen.
Und zu hören. Und das, was wir heute miteinander besprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erreicht euch hoffentlich auf einem total einfachen Kommunikationskanal. Denn ihr könnt das als Podcast beim Robert wie auch bei mir konsumieren. Und das Stichwort einfach leitet mich zu unserem Thema heute. Denn so im Ende letzten Jahres war ich auf einer Branchentagung, auf der eine Studie vorgestellt wurde, bei der etwas Gutes gemacht war, nämlich Kunden sind befragt worden. Das finde ich grundsätzlich, egal was man als Systemhaus oder IT-Leiter vielleicht auch, der hat dann interne Kunden, egal was man da tut, Kunden befragen ist eine gute Sache. Und die Kunden sind befragt worden, was ist wichtig, Robert, bei der Auswahl deines Dienstleisters? Ja. Und relativ weit vorne waren Dinge wie: der Preis darf okay sein, eine regionale Nähe, der dürfte auch wissen, was ein Projekt und IT ist, das ist alles wichtig. Und über all diesen Werten war noch ein weiterer Punkt, der, glaube ich, die Anwesenden doch ein bisschen, hoffe ich zumindest, mitgenommen, geschubst hat. Und wir diskutieren da heute mal drüber. Nämlich, der Kunde möchte, dass die Zusammenarbeit mit uns als Channel einfach ist. Das ist eine unerhörte Forderung. Robert, ja, wie können wir damit umgehen? Jetzt soll es auch noch einfach sein. Es ist komplex, es ist VUCA, es ist was weiß ich. Brauchen wir ein neues Kürzel? VUCA mit einfach dahinter. Robert, was machen wir jetzt?
VUCA Simplified.
VUCAs mit S dahinter. Ich danke dir.
Sehr, sehr gern. Nein. Ja, einfach. Die Frage ist ja, was ist einfach? Das liegt ja auch so ein ganz klein wenig im Auge des Betrachtenden. Was ist jetzt einfach? Wenn ich mal so aus interner IT-Sicht draufschaue und mir so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen anschauen, dann ist für die wahrscheinlich einfacher, sie fangen sich einen ITler auf den Gang weg. Mhm. Verständlich. Ob das jetzt aus Gesamtunternehmenssicht das Prädikat sinnvoll und einfach verträgt, weiß ich nicht. Von daher ist es gut, dass wir heute darüber reden, um zu gucken, ja, was denn, wo denn, wie denn einfach? Weil das ist ja ganz schnell gesagt, hey, es muss einfach sein.
Ich habe letztens gelesen etwas von dir, was ich auch anderen zu lesen und hören empfehle. Da wurde eine Kommunikation als höllisch deklariert. Und vielleicht, wir können ja uns, Robert, einfach, wann ist denn für uns, wir sind ja auch Kunden, ne, an der einen oder anderen Stelle durchaus, wann empfinden wir es denn als einfach, dass ein Anbieter oder ein möglicher Anbieter, kann es ja auch sein, den wir noch nicht haben, wenn wir mit dem kommunizieren?
Wenn du sagst, ein Anbieter, ein möglicher Anbieter, dann lass uns doch mal ganz vorne beginnen. Weil so eine Kundenbeziehung, die ist ja so wie eine kleine Reise. Irgendwann beginnt die mal und dann plätschert sie so dahin oder wird zum reißenden, tosenden Bach. Ja. Ich bin gerade dabei, zu Hause mein Büro etwas umzubauen.
Nein, jetzt musst du doch sagen. Ich sage nur nein.
Doch.
Doch, doch.
Ja. Okay. Und da habe ich natürlich Erstkontakt mit verschiedenen Anbietern. Und da zeigt sich für mich schon mal, was ist einfach, was ist nicht einfach. Der eine hat, gut, auch nicht sofort, aber innerhalb weniger Tage geantwortet. Bei dem anderen, den ich angefragt habe, zur selben Sache, dem ist der Auftrag wahrscheinlich schon vom bloßen Angucken zu klein. Der meldet sich gar nicht. Also ich glaube gerade nicht nur in dieser Anbahnungsphase, sondern an ganz vielen Stellen hat es etwas damit zu tun, dass mein Gegenüber in adäquater Zeit antwortet und ich eine Reaktion bekomme.
Da schließe ich mich an, ich ergänze ungefragt.
Also du meinst,
wenn
ohne
es
Nachfrage.
Etwas zu sagen gibt, würde ich mich freuen, wenn ich dem nicht hinterherlaufen muss. Also eine sinnvolle, aktive, verständliche Kommunikation.
Ja, das heißt, du erweiterst das noch um, na, wenn irgendwas ist, dann sag einfach Bescheid. Und nicht, dass ich nachfragen muss, wie ist denn jetzt der Stand oder wann kriege ich denn endlich das Angebot?
In der Tat, weil die Person nicht zuhört und es ist auch nicht so schlimm. Wir haben eine Heizung bestellt, das kommt in diesen Tagen, Monaten schon mal vor. Aufgrund der Lieferengpässe fragen wir jeden Monat nach. Und es kommt immer, wir melden uns, wenn wir was Neues, ich verstehe den.
Ja.
Aber man muss sich auf irgendeinen Informationsturnus vielleicht einigen, der dann aktiv eingehalten wird. Sonst ist bei mir als Kunde die Unsicherheit groß, ist wirklich nichts passiert oder sagt er mir das nicht? Ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Was ich persönlich in der Richtung immer mache, wenn jemand von mir ein Angebot haben will, stelle ich immer die Frage, bis wann brauchst du oder brauchen sie das Angebot? Weil kann ja sein, der sagt, oh, das brauche ich morgen oder das brauche ich in 14 Tagen. Auch wieder das Thema Erwartungshaltung abholen. Macht es einfach, wenn ich es dann natürlich einhalte.
Absolut. Du hast eine schnelle oder in den vereinbarten Zeiten aktiv erfolgende Kommunikation, sind wir beieinander, ist eine Erwartungshaltung, die wir als Kunde auf jeden Fall haben. Und ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen, die diese Erwartungshaltung haben.
Fürchte ich. Und die darf man eigentlich, egal wo man sich in der Reise befindet, darf man die bedienen. Je weiter man in die Zusammenarbeit kommt und wenn man dann in der Operativen ist oder im Servicegeschäft an sich, dann gibt es dort natürlich ein paar mehr gegebenenfalls Regeln wie Reaktionszeiten oder sowas, je nach Priorität oder so etwas. Klar, das wird, also aus meiner Sicht wird es nach hinten raus immer etwas förmlich ist der falsche Begriff. Hilf mir mal bitte, welcher Begriff ist denn da der richtige?
Formal?
Formal, genau, das ist der richtige Begriff, danke. Wird es ein bisschen formaler, währenddessen es am Anfang natürlich noch ein ganzes Stück dynamischer ist. Ja. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger
auch,
Punkt.
Auch an diesen Stellen bis zum Angebot, ne? Also Reise vorne beginnen, einmal auf die Kanäle gucken. Vielleicht spielen die auch keine Rolle, aber wir haben ja dieses Bedürfnis, was wir gerade hatten, kann ja unterschiedlich, nehme ich mal an, befriedigt werden. Also ist das jetzt für, ob interne IT oder Channel-Unternehmen, Channel-IT-Unternehmen, hast du eine Sicht drauf, sollte der, keine Ahnung, per Chat, und ich meine nicht den Bot, sondern also sollte der per Chat, per WhatsApp, per wie auch immer auf so Kanälen auch erreichbar sein, schon früh? Oder auch durchgehend. Du hast ja zu Recht ja auch im Vorgespräch den Punkt gesagt, man darf sich an jedem Punkt der Reise fragen, wie will ich da erreichbar sein. Aber wir sind jetzt am Anfang. Wie sieht das da aus mit Chatten, WhatsApp und solchen Kanälen?
Zweiteilig die Antwort. Der erste Teil, es kommt drauf an, über welchen Kanal meine Kunden mit mir kommunizieren wollen. Beste Beispiel, ich persönlich liebe ja Zoom. als Kommunikationstool meiner Wahl. Aber meine Kundenklientel ist halt sehr stark in der Microsoft-Welt verhaftet. Ich wäre ja schöne Blöde, wenn ich nicht Teams nehme, um mit meinen Kunden zu kommunizieren. Jo. Also dort schauen, was sind für den Kunden die wichtigen, die wichtigen Kanäle. Im Marketingdeutsch nennen wir das auch Touchpoints, also Berührungspunkte. Vielleicht ist es die Webseite auch. Welche Informationen stelle ich dort bereit? Weil noch vorm Angebot informieren sich die Leute ja. Also was leistet der? Was sind seine Referenzen? Was sind seine Services? Was gibt es da über das Unternehmen zu erfahren? Da ist sicherlich die Webseite ein wichtiger Kanal. Und dann, wie gesagt, gucken, was macht meine Kundenklientel? Wenn ich weiß ich nicht, nee, ich nehme jetzt nicht die abgedroschene Generation Z, die nicht telefonieren will, sondern immer chattet. Aber ich muss halt gucken, was macht meine Kunden? Und dann, und das ist der zweite Teil der Antwort, ist es wichtig, glaube ich, sich dann einen dieser wichtigen Kanäle, den wichtigsten Kanal rauszupicken und dort zu schauen, wie kann ich den optimieren. Also das ist was ganz aus meiner Sicht auch was total Aktives, zu gucken, wie gehen die Leute ans Telefon, wie schnell sind wir am Telefon, wie begrüßen wir die Leute, welche Informationen habe ich dann vielleicht schon auf dem Display, wenn da einer anruft, falls er in meinem CRM schon ist und solche Sachen. Also dort reinzugucken, wie kann ich das Erlebnis noch verbessern.
Ich habe mal zwei Gedanken zu auch Bild- und Tonkommunikation, wo du Zoom sagst, allerdings statischer, also nicht dialogischer. Das heißt, Punkt 1, auf der Webseite, es gibt Tools, da kannst du quasi den Dialog mit voraufgenommenem Video simulieren. Also da sprichst du, Robert Sieber ist auf seiner Website, stellt dem Besucher Fragen und unten in dem Video sind drei Knöpfe. Was interessiert dich, A, B oder C? Und wenn er auf B drückt, kommt das nächste vorbereitete Video. A, B ist für dich spannend, Punkt. B1 oder B2, was soll's denn sein, bitte? Ne? Also das ist quasi der Chatbot, allerdings mit vorher aufgenommenen Videos. Immer eine 30 Sekunden, jetzt keine Erklärvideos. Solche Formate gibt es. Zweite Angebot hatten wir eben. Ich habe mich gefragt, es mag ja Gründe geben, warum es keiner macht. Wenn ich ein Angebot versende und manchmal möchte ich ja eigentlich, ich habe vielleicht auch ein Teams-Meeting gemacht und das Angebot vorgestellt, aber ich könnte ja auch, falls das Angebot beim Kunden weitergereicht wird, das kann ja mal vorkommen, dass einer das liest, der nicht in dem Teams-Call war mit meinem Ansprechpartner. Ich könnte ja ein 3-minütiges Erklärvideo zum Angebot machen. Auch auf welcher Plattner. Und ich könnte sozusagen meinem Gegenüber auch das mit. Also ich könnte häufiger eine Wort-Sprach-Kombination aufnehmen und vollkommen asynchron, wenn es passt, eben mit zur Verfügung stellen. Wie siehst du sowas als Mittel? Vielleicht vereinfacht es das nicht, aber vielleicht tut es das ja.
Ja, an der Stelle bin ich total einfach gestrickt. Alles, was hilft, um zum Abschluss zu kommen. Und ob das nun ist, dass ich das asynchron mitgebe als Video, und auch dazu gibt es Plattformen im Internet, die da solche Sachen machen, oder ob ich sage, nee, mein Angebot präsentiere ich dir in einer weiteren Session und die kann man aufnehmen und die kann man dann zur Verfügung stellen beispielsweise. Also alles, was da an der Stelle hilft, dem Kunden die Entscheidung zu erleichtern.
Definitiv. Und vielleicht sogar beides, nicht? Also es per Video präsentieren und im Zweifel noch 2 Minuten Video dran packen, das ist schnell gemacht und hilft.
Andere Hast du das Tools, schon getan?
Nein, den ersten habe ich ausprobiert. Also diese Videogeschichte mit den Knöpfen, aber nur im Backend. Ich habe es da nicht live geschaltet. Da kam jemand mit, für mich wird es mühsam, wenn Datenschutzthemen aufkommen. Und das haben wir dann, weißt du, wer ist der Provider dieser Lösung? Und ui, wo sind da die Daten? Und dann habe ich das erstmal gelassen. Aber diese Nummer auf der Webseite, die wollte ich machen. Und dann hatte ich also im Sinne Einfachheit, mir wurde es zu komplex, das mit jemandem zu diskutieren, ob man das in Deutschland benutzen darf oder nicht. Zu Angeboten noch eine Sache, auch aus dem Systemhaus-Kontext, also jetzt aus meinen Gesprächen mit Systemhäusern, was so langsam ein bisschen, glaube ich, kommt und vielleicht vereinfacht es auch. Erstmal, wie stelle ich das Angebot zur Verfügung? Ich kann jetzt eine Word-Datei versenden oder ich habe das Angebot online permanent verfügbar und alle beim Kundenunternehmen können sich das über einen Link anschauen im Web. Und auf dem Link ist vielleicht auch ein Bestellknopf oder nochmal einen Chat zum Fragestellen. Du, Zeile 15, Position 3, was soll das hier in dem Angebot? Ne? Also vielleicht ein Kaufknopf oder eine elektronische Signatur. Habe ich jetzt einige, die diese Dinge zum Abschluss, soll es ja auch einfach machen. Ne?
Und es ist wieder wichtig zu gucken, wer ist meine Zielgruppe? Verschrecke ich die damit oder helfe ich denen damit? Dass es mir hilft, dass ich sehe, wie viele haben sich das Angebot angeguckt. Datenschutz, ich höre der Trapsen.
Korrekt.
Mag sein. Die Frage ist, ob es von der anderen Seite entsprechend honoriert wird und das als Vorteil gesehen wird. Weil das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Die Gegenseite muss genauso begeistert davon sein wie wir.
Das ist wahr. Hast du eine Vermutung, wenn man jetzt den KMU, mittelständischen Geschäftsführer oder IT-Leiter nimmt, würden die so ein Angebot lieber ausdrucken, unterschreiben, einscannen und zurücksenden oder elektronisch das machen?
Wobei das ja schon wieder der nächste Schritt ist. Da bin ich jetzt mal wieder ein bisschen klein pingelig. Ich kann es ja beides machen. Ich kann ja sagen, hey, hier hast du das Angebot per PDF. Der ist gewohnt, der weiß, wo er draufklicken muss, kann sich das alles angucken. Und in der Mail kann ich ja schreiben, hey, wenn du das annehmen möchtest, klick auf den Link, dann landet er bei DocuSign oder wo auch immer und sagt, ich unterschreibe. Also die Kombination geht ja auch noch.
Stimmt. So. Das ist wie bei Video nicht oder Teams und oder Video. Vielleicht ist und manchmal, wenn es einem selber nicht zu viele Aufwände macht, bietet dem Gegenüber die breiteste Palette an Reaktionen.
Weil gerade wenn jemand sich mehrere Angebote eingeholt hat, dann glaube ich, tendiert er eher zu dem, wo er sich in einem bekannten Umfeld bewegt und es für ihn keine mentale Hürde ist, das Angebot zu öffnen oder jetzt zu bestellen oder sonst was zu machen. Und ich glaube, aber das ist eine reine Vermutung, empirisch. Ich glaube, klar, mit einem ITler, der lässt sich vielleicht nicht so schnell von irgendeiner Technologie abschrecken, aber dagegen ein Geschäftsführer vielleicht schon eher. Ist was neu, darf ich da klicken, was passiert denn jetzt? Oder ich bin ja in Konzernumfeld unterwegs. Du glaubst vielleicht nicht, wie viele Sachen dort weggeblockt werden teilweise, wo die Leute überhaupt keinen Zugriff drauf haben.
Also innerbetriebliche Freigaben einfach zu machen, ist nochmal.
Das ist dann der nächste Punkt.
Ein anderer Prozess.
Wie kriege ich denn das in die Bandfreien?
Ja.
Bedarfsanforderungen. Im SAP, da muss ich doch ein PDF hinterlegen. Wo kriege ich jetzt das PDF her? Ja. Also alles das sind Punkte, die man beachten darf, wenn man es aus unserer Sicht einfacher und schöner gestalten möchte.
Nehmen wir mal, du gehst die Abzweigung, bitte sag sie, wo du Richtungswünsche hast. Gehen wir mal davon aus, das hat auf welchem Wege auch immer geklappt. Ne?
Sehr gut.
Der Glückwunsch, der Kunde hat beauftragt, hat vielleicht sogar auf den Knopf gedrückt. Was passiert jetzt? Jetzt darf es ja einfach weitergehen.
Was? Ne? Aber das ist ja die entscheidende Frage. Was passiert denn jetzt? So. Also wie wir bei uns nennen das ja dann Onboarding, weil wir ja in direktes Servicegeschäft gehen. Wenn es ein Projekt ist, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber was ich vermeiden darf, ist, den Kunden jetzt in der Luft hängen zu lassen.
So sieht's aus.
Also Angebot, und kriege ich eine Auftragsbestätigung, kriege ich irgendwie den Terminplan fürs Projekt, kriege ich meinen Projektmanager, kriege ich meinen Servicemanager, was kriege ich jetzt? Also das muss für uns als Anbieter klar sein, was passiert in dem Moment, wenn wir die Beauftragung bekommen?
Absolut, und das ist idealerweise mehr als ein Systemnachricht, dass irgendwo was eingebucht wurde und vielen Dank, sondern vielleicht, also das auch, das schadet ja nicht, aber vermutlich gibt es doch jetzt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ein Notebook gekauft wurde oder drei Notebooks, gibt es auf Seite des Anbieters vielleicht einen Menschen, der, ob das das Onboarding ist, ob das das Projekt ist, ob das was auch immer da jetzt zu passieren hat, der dafür eine Verantwortung hat. Mhm. Na, also, und den hat sich hoffentlich der Dienstleister auch vorher schon überlegt, dass er nicht erst anfängt, wenn der Auftrag da ist, aber sei es, ihr seht den Robert gerade nicht. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, zeitnah muss doch dann feststehen, wer ist dafür verantwortlich. Und diese Person, das würde mich als Kunde freuen, meldet sich bei mir und bietet mir an, dass sie mir jetzt zeitnah erklärt, wie die nächsten Schritte und gerne auch im Videogespräch erklärt, also in einem, wo ich Fragen stellen kann, kein aufgenommenes Video, sondern mir jetzt wirklich erklärt, wie mein Thema umgesetzt wird.
Genau.
Dass ich weiß, was wann passiert, ob ich auch was tun muss, wann ich was, also alles Mögliche. Also wirklich idealerweise innerhalb von, ich sage jetzt mal 24 Stunden, meldet sich zumindest jemand und schlägt mir zwei Termine vor für Video und dann, dass dieser Mensch mir den Vorgang beschreibt, der jetzt startet.
Ja, in meinem Kopf funktioniert jetzt, läuft jetzt schon wieder Folgendes ab. Oh je, da wird die Terminvorschlagsorgie angeworfen. Muss ja nicht sein. Da kann es ja, und das können wir hinten raus ja auch automatisieren, da kann ja eine E-Mail rausgehen. Danke für.
Such du dir deinen Auftrag. Terminus. Willst du darauf hinaus?
Dein Projektleiter, dein Service Manager ist hier der Olaf oder der André oder der Robert oder der Bernd, wer auch immer. Da hast du vielleicht sogar ein Foto davon und wir möchten gerne mit dir einen Termin machen. Inhalt, Punkt, 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 Punkt. Damit wir nicht Kalender hin und her wälzen müssen, klick hier einfach auf den Link und such dir einen Termin aus.
Genau. Und vielleicht noch bereite du zum Termin die folgenden drei Punkte vor, weil das fragen die mich auch immer. Olaf, habe ich Hausaufgaben? Ja. Was soll ich? Ist eine richtige Frage. Das sollte er auch noch wissen, ne?
Ja. Das könnte dann beispielsweise nach der Terminbuchung auch kommen, dass in der Mail.
Das stimmt.
Man muss ja auch immer aufpassen in der Kommunikation, dass nicht zu viele Sachen drinstecken. Weil wenn da drin steht, hey, buch dir einen Termin und dahinter steht, du musst vorbereiten, ich glaube, das dahinter wird dann häufig überlesen.
Es könnte da zumindest stehen, nachdem du den Termin gebucht hast, schreiben wir dir, was du dann vorbereiten musst. Aber ich führe nicht sieben Sachen aus, die das vielleicht sind.
Auch das ist immer wieder ein wichtiger Punkt, schon klar zu machen, was passiert dann als nächstes. Also spätestens, wenn ich den Termin gebucht habe, auf der Bestätigungsseite sollte dann stehen, hey, danke, du kriegst jetzt einen Termin per E-Mail und du kriegst noch eine E-Mail, da steht drin, was du vorbereiten sollst.
Genau. Und wer von deiner Seite dran teilnehmen sollte, das mag ja auch sein, dass mehrere Menschen sind, ne? Ob du das alles verantwortest oder...
Genau. Ja.
Das fände ich als Kunde schon mal gut, wenn ich das sehr zeitnah und auch gerne, dass ich mir da was klicke und einen Termin aussuche, der mir passt. Also das ist ja das gleiche Prinzip wie am Anfang. Kunde, wie schnell brauchst du etwas von uns? Sag es uns. Kunde, wie schnell möchtest du diesen Starttermin machen? Teile es uns mit. Ne?
Ja, und es hat auch noch einen psychologischen Vorteil. Ich bin der Handelnde, wenn ich den Termin buche. Ich werde nicht unter Druck gesetzt, sondern ich entscheide. Und wir Menschen entscheiden halt fürchterlich gern selber. Und das ist dann halt auch ein Vorteil.
Also ich glaube, mindestens für die solche Aufträge vergeben, gehören in aller Regel zu denen, die auch Entscheidungen kennen und das tun. Ne? Also das kommt ja noch hinzu zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die es gewohnt sind zu entscheiden und auch gerne selbstbestimmt sind.
Ne? Ja. Und es macht halt einfach. Ich gucke in meinen Kalender und gucke, ob mir das passt.
Ja. Okay, jetzt ist das passiert. jetzt sagen wir mal das Projekt. Also irgendwie, ich möchte jetzt auf den Punkt raus, dass ich Service-Themen habe, so nenne ich das mal. Egal, ich will jetzt nicht auf ein bestimmtes Service-Thema hinaus, ne? Aber ich möchte jetzt bei meinem Dienstleister etwas melden, in Erfahrung bringen, wie auch immer. Ne? Ich habe aktiv einen Kommunikationswunsch als Kunde und möchte jetzt auf den auf den Dienstleister zugehen. Und jetzt kennen vermutlich alle Zuhörenden und wir zwei die Thematik, danke, also eine automatisierte Stimme verrät mir, dass sie sich ganz irre freut, dass ich mich melde. Sie nur eine kleine Frage hat, geht es an die Technik, an den Vertrieb oder möchten Sie Geschäftsführer sprechen, drücken Sie 1, 2, 3 und Ähnliches. Es ist ja doch häufig vorgeschaltet. Ne? Mhm. Wie ist dein Blick auf diese Vorschaltung?
Die Diskussion habe ich auch häufig mit Kunden am Anfang. Wie machen wir das? Wir haben nur eine Nummer für alles. Mhm. Das ist ja in der Regel das, was dahinter steckt. Wir haben nur eine Nummer für alles und wir wollen es ein bisschen kanalisieren, weil wir wollen es dem Kunden ja einfach machen, gleich den richtigen Ansprechpartner zu erreichen. Also das steckt ja meistens dahinter.
Auch.
Okay, was noch?
Also so eine richtige Zentrale, also eine wirkliche, also ein bisschen Zeit. Also die Rolle, die das tatsächlich als Mensch in dem Unternehmen macht, ich weiß nicht, ob die dauerhaft zu allen Arbeits- und Erreichbarkeitszeiten wirklich besetzt ist, Stand heute. Auch.
Gut, es macht aber wieder einfach, weil es kümmert sich jemand drum. Und wenn es der Automat in diesem Moment ist. Also soll heißen, ich habe kein Problem mit den Automaten, solange sie nicht ellenlange Voice-Menüs mit 35 Unterpunkten sind. Wenn ich jetzt sage, okay, willkommen bei Olaf Kaiser. Wenn Sie mit Olaf direkt sprechen wollen, bleiben Sie in der Leitung. Wenn Sie mit der Buchhaltung reden wollen, drücken Sie die 1. Mhm. Also ich würde immer so vorgehen an der Stelle, das, was die Leute dort das meiste Interesse haben, das würde ich als Automatik machen. Und die anderen ein oder zwei, nicht viel mehr, Optionen dann halt, wenn du was anderes willst, dann drücke.
Mhm. Ich schwanke.
Okay.
Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es nicht als Kunde schön fände und als Dienstleister machen würde, dass ich an dieser Stelle Menschen habe und versuche mich vielleicht dadurch im Zweifel, also das ist, wie gesagt, möglicherweise ein Kostenpunkt. Vielleicht ist da eine Möglichkeit, sich abzuheben. Also ich freue mich, wenn ich einen freundlichen Menschen dran habe, wenn ich wo anrufe. Ich finde das schöner als diese Nummern, auch wenn sie kurz ist. Aber es gibt ja unterschiedliche Menschen und das wird so bleiben. Also ich finde die Überlegung valide, auch wenn sie im Zweifel einen Kostenpunkt darstellt. Aber ich halte, ich würde es überlegen. So drücke ich es mal vorsichtig aus, das nicht doch auch über Menschen, die Lust drauf haben und freundlich sind, abzubilden.
Ich überlege gerade, welchen Vorteil habe ich davon? Ich als der anruft.
Also erstmal, vielleicht willst du weder 1 noch 2 noch 3. Also vielleicht fange ich den damit nicht ab. Punkt 2, ich glaube, es stellt eine Beziehung her. Mhm. Und vielleicht ist dieser Ersteindruck, ne? Dieser Ersteindruck, da sind Menschen, die anderen helfen wollen, ist das ein wertvoller Ersteindruck. Ich behaupte nicht, dass der Prozess einfacher ist. Ne? Wir sprechen über einfach machen. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen an einer anderen Ecke. Also wenn man es im Sinne es vereinfachen und noch akzeptabel vereinfachen, auch für mein Gegenüber, dann ist das die elektronische Abfrage. Ne? Glaube ich schon. Ich würde nur, wie gesagt, überlegen aus Positionierungs-, Beziehungs-, wie auch immer Gründen, ob nicht doch ein echter Mensch in heutigen Tagen, wo Chat, also wo vieles in es wird künstlicher. Das kann man alles tun. Aber hier habe ich eine Stelle, wo jemand vermutlich aus meiner Zielgruppe per Telefon den Kontakt zu mir aufnimmt. Und ich finde, man kann sich fragen, wollen wir das nicht persönlich machen?
Also, aber,
man muss es so machen oder so machen. Ich will nur den Gedanken. Ich finde, der geht manchmal unter. Und es wäre vielleicht eine Positionierung und eine Aussage zu sagen, na, hier sind Menschen und ganz bewusst sprechen wir mit dir persönlich, wenn du hier anrufst.
Wenn wir an dem Punkt sind, du darfst mich gerne stoppen, die Abbiegung, die ich jetzt nehme, dann ist ja die Frage, gebe ich die Durchwahlen der einzelnen Mitarbeiter den Kunden raus oder nicht? Sie kommt ja so halbwegs mit in diese Kerbe rein. Wie siehst du das?
Ich hätte dich mal stoppen sollen, wenn ich gewusst hätte, dass du mir eine Frage stellst. Ich dachte, jetzt entspanne ich, jetzt sagt er, oh, stopp mich. Jetzt sagt er, jetzt holt der Robert aus. Aber jetzt erzählt, ich war total neugierig auf Erkenntnis suchend. Und was machst du? Du stellst mir eine Frage. Das geht
nicht. Das geht gar nicht, oder?
Das geht.
Ich habe das Format also hier nicht verstanden. Wie komme ich auf die
ich
Frage?
Ich finde vielleicht eine Ich untertrenne mal die Kanäle.
Okay.
Gerade aus dem Kopf. Ich bringe mal ein Beispiel. Es geht um persönliche Erreichbarkeit. Das nehme ich mal als Stichwort. Wenn ich auf eine Website gehe, eines Systemhauses, und da sind die drei Geschäftsführer oder zwei Teamleiter und wie auch immer. Und alle stehen da mit der E-Mail-Adresse info@systemhaus.de. Das weiß, also das finde ich schwierig. Also ein Kanal wie eine E-Mail, den finde ich, darf man meine persönliche Meinung nach außen adressieren, wenn man da schon Kontaktinformationen anzeigt. Und ich muss sie unter 5 Leuten auf einer Seite alle mit einer Infoadresse anzeigen. Oder der Durchwahl von der Null. Dann haben die alle die Null und die Info@. Weil der Geschäftsführer so unglaublich Lust hat, mit mir zu sprechen, sind das die beiden Kontaktinformationen, die da stehen. Also ich glaube, was gut, du hast ja eben auch gesagt, die Technik oder der First Level oder der Vertrieb oder die Finanzabteilung, wie auch immer, die haben erstmal mindestens mal die haben eine eigene Nummer und die dürfen auch nach außen sichtbar sein. Und ob jetzt, und das hängt, ich glaube, so ein Key Account Manager, der seine 30 Kunden hat, die sollten dessen Nummer kennen. Ob im First Level allerdings Klaus, Bärbel und Peter sind oder wer auch immer, da reicht die Nummer des First Level oder Finanzen. Also da, wo tatsächlich ein persönlicher Bezug ist, finde ich Nummern gut, aber ich würde nicht von jedem Mitarbeiter die Nummer irgendwie rausgeben, sondern das dann über Rollennummern sozusagen lösen.
Naja. Persönliche Bindung, die ist ja gerade im Support. Ja, einer wirklich der strittigsten Punkte.
Das stimmt.
Ich erlebe das ja, kurzer Wink wieder in die interne IT. Da ist es ja in meisten Unternehmen gang und gäbe, dass die Leute direkt angerufen werden. Sie werden auf den Gang weggefangen, wie ich eingangs sagte. Und man versucht immer an die Leute persönlich reinzukommen, weil, keine Ahnung, man keine Lust hat. Oder wenn da Holger an der Hotline ist, dann ist er eh immer so unfreundlich. Keine Ahnung, was die Ausreden dafür sind. Aber den Olaf, den kenne ich, der hat mir beim letzten Mal geholfen. Der macht das bestimmt. Also dort ist ja der Drang nach persönlicher Bindung noch ein ganzes Stück größer als bei so einem Vertriebler. Der Vertriebler ist austauschbar. Jetzt bin ich böse, sorry. aber dazu habe ich schon so oft erlebt, dass wenn Techniker gehen, dass auch die Kunden mitgehen. Und bei Vertrieblern aber habe ich das bisher in meiner persönlichen Erfahrung relativ selten erlebt. Und dort dann hinzugehen in so einer Situation und zu sagen, von heute auf morgen gibt es bloß noch diese zentrale Nummer, ist eine mögliche Maßnahme. Und mich interessierte, wie du zu dieser Sache dann an der Stelle stehst. Grundlegend, wenn ich es neu aufbauen würde, würde ich das ähnlich machen, wie du das gerade beschrieben hast.
Also ja. die persönlichen Kontakte per E-Mail oder anderen Dingern, die sind ja da.
Ja, aber selbst im Support bei E-Mail wird es ja nun auch schon wieder schwierig. Da kann ich ja jetzt anfangen mit Nachvollziehbarkeit und Urlaubsvertretung, Krankheit und all diesen Sachen zu argumentieren. Es ist, also dort kommt die Einfachheit, die sich die Menschen wünschen, an eine Grenze, die Menschen, die sich das wünschen, noch gar nicht absehen können. Weil sie logischerweise nicht dran denken, dass der Olaf krank sein könnte. Oder
absolut.
Im Urlaub sein könnte.
Der Einfachheitswunsch aus Kundensicht mit aller Berechtigung kann aber ein Wunsch sein, der nicht zielführend umsetzbar ist beim Dienstleister. Ob intern, extern, wie auch immer. Na, also nur weil der Kunde sich was wünscht, heißt es ja nicht, dass es die präferierte Lösung zur Umsetzung sein muss. Also irgendwo wird es Wege geben, die man auch nicht eröffnet einem Kunden bei allem Unterstützen von einfachen Wegen. Ne? Ja. Deswegen, ja, so ein Mix.
Ja, dort auch nicht nur in die Kundenbeziehung reinzugucken, sondern auch in die Abläufe reinzugucken, zu gucken, was ist auch gut für den Kunden und für uns. Das muss ja an der Stelle passen. Ideal ist es ja, es kommt irgendwas rein und es flutscht durch unsere Organisation durch und dazu gibt es nun mal halt manchmal definierte Schnittstellen.
Der Fall ist wirklich tricky. Ich weiß nicht, wie weit, also ne, dieses Thema Techniker und Erreichbarkeit, wie weit wir da reingehen, weil man stelle sich vor, der Techniker muss natürlich, weil da auf den Servern was auch immer ist, mehrfach mit dem IT-Menschen des Kunden telefonieren. Natürlich hat er dann, das ist gar nicht zu unterbinden. Ne? Also doch, man könnte es unterbinden, aber könnte ja schon sein, dass irgendwie im Zuge dieser engen Kommunikation die Nummer des Technikers dann mal, der wird ja eine Durchwahl haben, auch beim Kunden landet. Auch weil es vielleicht der Wunsch des Technikers ist, du Kunde, ruf mich sofort an. Also wenn jetzt da ein Incident oder was weiß ich nicht ist, es kann ja aufgrund der Dringlichkeit des IT-Themas auch mal geboten sein, nicht über Zwischenhops zu gehen, sondern tatsächlich beidseitig den ganz schnellen Draht zu haben, oder?
Ja, was an der Stelle auch viel wichtiger ist, das darf die IT-Abteilung oder das darf der MSP, das Systemhaus, für sich regeln, wie sie damit umgehen wollen.
Weil absolut.
Ich kann sagen, hey, raustelefonieren mit der Durchwahl ist völlig in Ordnung, aber ich kann ja auch eine andere Nummer auf die Leitung geben. Ist ja kein Problem. Ich gebe eine andere Nummer drauf, wenn dann jemand zurückruft, landet er im Helpdesk, sagt, mit wem er reden möchte und wird durchgestellt. Aber diese Kette wieder, rein, raus, zurück, die muss für alle klar sein und vor allem, die müssen alle identisch umsetzen, weil sonst ist der Kunde verwirrt.
In der Tat, und ich darf sie dem Kunden vielleicht im Sinne Einfachheit, dazu gehört ja auch, ich verstehe, was mein Gegenüber macht, kann ich ihm, wenn ich denn diese Kette, diesen Kreis, den du gerade geschlossen hast, ich darf es ja dem Kunden erklären, wunder dich nicht, sonst wundert er sich ja. Ich habe ja einen mit der Durchwahl und dann kriege ich den da nie, wenn ich da anrufe, sondern irgendwelche anderen Leute. Ja, das habe ich ja dann ja noch zu erklären, oder?
Ja, ging mir jetzt mit meiner Krankenkasse so. Da wird der Kommunikation auch total groß geschrieben. Keine Ahnung, wie die auswürfeln, ob ich einen Brief kriege oder ob ich das in meinem Online-Postfach bekomme. Aber es hat immer eine gewisse Frau Duft unterschrieben. Aber irgendwie die Absender der Textnachrichten dazu, also da gibt es eine Textnachricht und dann gibt es einen PDF-Anhang, war immer jemand anders. Und da dachte ich schon, das ist vielleicht ähnlich wie bei 1&1, den Menschen gab es ja wirklich. Aber die
Marcel
Frau
Davis?
Ja, nee, den gab's ja wirklich.
Ja.
Aber jetzt habe ich eine direkte Nachricht von ihr bekommen. Sie scheint es wirklich zu geben. Also so viel zur Verwirrung, natürlich. Klar.
Wenn du gestattest, jetzt hat das alles gut geklappt. Ne? Also diese telefonischen oder E-Mail, wie auch immer, Informationswünsche konnten befriedigt werden. Wir schreiben das Monatsende.
Oh.
Und
das böse Ende.
Der, die, der Dienstleister fühlt sich in der Lage, eine Rechnung zu erzeugen und diese dem Kunden zu übermitteln. Gibt es an dieser Stelle Vereinfachungspotenziale, Robert?
Das ist eine interessante Frage. Ich meine, dabei ist es ja total einfach, dem Kunden 125 virtuelle CPUs, 125 Stunden CPU-Zeit, 600 GB RAM und 28,53 Petabyte Daten in Rechnung zu stellen. Der wird jubeln, weil so eine einfache Rechnung hat er noch nie gesehen. Nein, natürlich bin ich zynisch an der Stelle. Wichtig ist, dass derjenige, der die Rechnung prüfen muss, dass der auch die Rechnung versteht. Mhm. Also, dass er sehen kann, okay, was steht denn da drauf? Haben wir das denn wirklich konsumiert? Ja. Und bei meinem ersten Beispiel ist das wahrscheinlich nicht möglich.
Also wenn es eben ein veritabler Kunde ist, deine Werte waren ja durchaus ein bisschen größer, die du eben genannt hast. Also ich könnte überlegen, zum einen, so bei den ersten ein, zwei Rechnungen biete ich dem Kunden an oder ich habe noch was vorbereitet, was ihm zusätzlich erklärt, wie die Rechnung aufgebaut ist, wo er was findet, was der Unterschied zwischen Position 3 und was auch immer. Also ich könnte, und ich könnte ihm sagen, Mensch, bei den ersten Rechnungen, wir machen auch bei der ersten Rechnung, weil das 12.700 € sind, lass uns kurz eine halbe Stunde telefonieren, wir sichern mal ab, dass dir klar ist, wie diese Rechnung zustande kommt. Also ich glaube, da kann man ein Angebot machen, meinetwegen auch mit Buchdieren, ne? Wenn du Fragen
Oder schick ein Video. Auch das ist hier wieder möglich.
Oder beides. Ich kann ja ein kurzes Erklärvideo zum Rechnungsaufbau einmal vorbereitet haben, was den Aufbau der Rechnung. Und wir haben den Anhang A und den Anhang B. Und das kann ich doch einmal als Video vorbereiten. Das ist doch nicht schlimm. Das kann jeder Kunde kriegen.
Zum Beispiel.
Und ich kann zusätzlich bei den ersten Rechnungen mindestens mal noch reinschreiben, Mensch, das ist die erste Rechnung für dich, das ist uns bewusst. Sehr gerne 30 Minuten spreche ich mit dir, klicke hier auf den Link, buch dir einen Termin. Bups.
Genau.
Da steckt noch was. Mir ging eine Sache noch durch den Kopf als Idee. Jetzt kann es ja passieren, dass Rechnungen aus Nutzungsabrufgründen, aus welchen Gründen auch immer, dass irgendwie eine große Veränderung drin ist. Also der hat immer 7.000 € bekommen, jetzt kann es nach unten gehen auf 3 oder es ist mal ein Monat bei 15, was auch immer. Mhm. Alle Zuhörer mögen es mir nachsehen. Meine Hypothese ist, das wird ohne große Erklärung ausgesendet. Die Volatilität. Das heißt, ich könnte ja mir vielleicht intern was automatisieren und was bauen, das mir alle Rechnungen anzeigt, deren Abweichung zum Monatsmittel irgendeine Range haben. Dann gucke ich mir die zumindest an, erstmal intern, ne? Und im Zweifel teile ich aktiv dem Kunden, weil der wird sich wundern, ne? Warum stehen denn da jetzt 7 statt 3.000 €? Das mag ja alles richtig sein, aber ich würde mir überlegen, ob ich Ausreißer nicht automatisch detektiere und im Zweifel aktiv dem Kunden eine Erklärung mitliefere, warum er 7.000 statt 3.000 € da draufstehen hat.
Guter Punkt. Ja.
Natürlich mit Video, wie du gerade schon.
Du bist ja hier der Videomensch unter uns.
Ach. Wer jetzt hier zuhört und meint,
geht auch als Podcast.
Ich möchte neben dem Allereinfachen, meinem Herzenskanal Tonspur per Podcast, Robert und Olaf, wenn die sich dieses Zeugs erzählen, auch mal per Video sehen. Robert hat ja Zoom als präferierte Plattform. Schreibt das gerne auf die diversen Posts. Dann gucken Robert und ich mal, ob wir unseren Talk mal aufzeichnen. Einfach mal so. Also wer das mag, Klammer zu, möge das gerne tun. Rechnung, Robert.
Sehr gern. Dann genau, Rechnung. Was ich Organisationen empfehle, und das kommt halt in der Regel eher im internen Geschäft vor als im externen Geschäft, die das erste Mal eine Rechnung stellen. Also jetzt nicht der neue Kunde das erste Mal, sondern überhaupt erstmal Rechnung machen. Das kommt ja in internen ITs immer mal wieder vor, dass man sagt, hey, jetzt führt man eine Verrechnung von Leistungen ein. Da hat sich's total bewährt. Habe ich früher auch sehr gerne als CIO gemacht, dass man so etwas wie Probeabrechnungen im Vorfeld durchführt und diese mit den Kunden durchgeht. Und das zeigt, okay, guck, das haben wir, das sind deine Kosten bisher gewesen, wenn es schon irgendwas gab, das sind jetzt deine neuen Kosten, setzt sich so und so zusammen. Es ist jetzt die Hälfte billiger oder doppelt so teuer, weil kommt ja dort an der Stelle alles zusammen, gerade wenn man diesen Schritt geht hin zu einer Verrechnung. Und so ähnlich machen, wende ich es heute auch an mit unseren Kunden, die. Dort gibt es, bevor überhaupt eine Rechnung rausgeht, gibt es immer einen Termin, in dem wir uns drüber gucken, was ist da in dem Zeitraum gelaufen, wie kommen wir an die Daten, was ist die Abrechnungsgrundlage, haben wir alles richtig gemacht, richtig erfasst und erst dann geht die Rechnung raus. Weil die Fragen kommen so oder so und lieber beuge ich den vor, als dass da einer im stillen Kämmerlein sitzt und sich Gedanken macht, warum ist die Rechnung so, wie die Rechnung ist. Macht am Ende nur mehr Arbeit. Ja.
Proberechnung finde ich auch gut.
Ja, stelle ich mir jetzt das kommt halt auf die Größe des Geschäfts an, was ich mit dem Kunden mache. Erstmalig. Und eine Probeabrechnung hat aus meiner Sicht den Vorteil, sie ist noch nicht im System. Eine Rechnung, wir stornieren und so, ist ja auch viel Aufwand.
Absolut. Und daher, ja. So, jetzt sind wir vom Erstkontakt über das Angebot zur Beauftragung, Projekt Kickoff, du hast einen Service, Nachfrage und hast eine Rechnung. Haben wir irgendeinen Touchpoint übersprungen oder käme jetzt noch einer?
Naja, wir haben uns ja eher Phasen angeguckt in der Kundenreise, Customer Journey. Und in jedem dieser Punkte darf man natürlich gucken, was sind meine möglichen Berührungspunkte mit meinen Kunden. Weil alleine im Supportfall hast du ja nicht nur das Telefon, du hast dann noch die E-Mail, du hast dann gegebenenfalls noch das Online-Portal. Keine Ahnung, was da alles noch ist. Und dort darf man gucken, welche sind wirklich wichtig und die sinnvoll gestalten. Ich würde aber noch, wenn wir die Zeit noch haben, am Ende nochmal eine alternative Phase einfügen. Es gibt ja, es soll ja auch noch Häuser geben, die Projekte machen. Und Einfachheit in der Projektphase bedeutet für mich das Thema Zusammenarbeit, also Kollaboration im Sinne von gemeinsame Dokumente, gemeinsam, also Chat, was auch immer, wie man diese Zusammenarbeit gestaltet. Das ist ja, na gut, mit Shared Channels ist es ein bisschen besser geworden im Teams, aber mit dem üblichen Tenant-Wechsel ist das ja die totale Hölle in Teams. Also wie gestalte ich das? Wie gebe ich den Menschen, mit denen ich im Projekt arbeite, Dokumente? Wie stelle ich denen zur Verfügung? Wie können die dokumentieren? Und sowas. Das halte ich auch noch für einen ganz wichtigen Punkt, wenn ich Projekte mache.
Definitiv. Das geht ja vielleicht auch bis hin zur Rechnung. Also ich habe Dokumente, die ich die Dokumente fangen vorne vielleicht mit dem Angebot an, ne? Und dann habe ich ein Projekt. Also ich habe ja an genau wie du sagst, an vielen Stellen dieser Reise tauscht man auch ein Dokument aus, was auch immer da drin stehen mag und wie gut es erklärt ist. Und das ist die Frage garantiert auch im Projekt, wo denn das ist, wo idealerweise alle auf das gleiche Dokument gucken, ob man im Kundenfall Kollaboration, hast du gesagt, tatsächlich gemeinsam am gleichen Dokument arbeitet, hatte ich jetzt zumindest eher selten. Also jetzt Olaf in der Rolle des IT-Dienstleisters, nicht des Beraters, ne? Aber eine gute, einfache Stelle, die der Kunde von ohne Mühe, von device-frei sozusagen, ne, einsehen kann und nutzen kann, schließe ich mich absolut an. Das ist grundsätzlich über alle Phasen, kann man sich das fragen, wie stellen wir Dokumente bereit? Und auch über welche Kanäle, bitte,
Robert? Ja, da würde ich gerne noch kurz bleiben, weil aus meinem Erfahrungshorizont einmal in der Beratung, aber auch in meinen 9 Jahren im Systemhaus, ist das eigentlich ein sehr üblicher Fall gewesen, dass wenn ich Konzepte geschrieben habe, die der Kunde zum Review bekommt, beziehungsweise auch Dinge dort noch eintragen muss. Und das war noch zu der Zeit, da war das mit Office Online und so, gab's das alles noch nicht. Das war die Hölle, E-Mails hin und her schicken, Überarbeiten-Modus, was hast du dann für Versionen und so. Also aus meiner Erfahrung fände ich das sehr, 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 sehr gute Sache.
Ja, es gibt ja unterschiedliche, sagen wir mal, Unterformen der Zusammenarbeit. Das andere ist wirklich der Content, der drinsteht. Und über die Tools geht ja auch sowas wie Fragen stellen zu einem bestimmten Abschnitt, also eine Kommentier und ein, ne? Das hatte ich, also jetzt, wie gesagt, nur in meiner, diesen Teil hatte ich häufiger und der ist auch super, wenn er im Dokument ist. Ne? Und ja, und nicht jetzt auf sonstigen Kanälen. Ich habe noch mal zu Paragraph 5 eine Frage, bei Verträgen gerne genommen im Übrigen, weil manchmal tauscht man ja Verträge aus. Ja. Und da ist das gut, jetzt nicht sozusagen in dem Dokument zu sein, aber am Rande des Dokuments die Diskussion an der richtigen Stelle zu haben über das, was da eigentlich steht. Also ja, das sind nur unterschiedliche Formen von in dem einen Dokument miteinander aktiv zu sein.
Ja, und das ist gut. Ja, jetzt ging es um einfach. Jetzt haben wir wieder ganz schön lang über die verschiedensten Dinge geredet. Ich glaube, wenn ich es nochmal wenn ich die Zusammenfassung versuche, dann dürfen wir uns an der Reise des Kunden orientieren? Wie soll der für unsere Dienstleistung reisen? Uns anschauen, welche Berührungspunkte gibt es? Welche davon sind wirklich wichtig? Und dann zu schauen, wie kann ich die gestalten? Einmal unter dem Aspekt tatsächlich niederschwellig, einfach, natürlich freundlich und empathisch und alles Mögliche. Und auch, wie passt das ins Gesamtbild für einmal den Kunden an sich, aber auch für uns als Anbieter. Weil es bringt dem Kunden nichts, wenn es einfach ist und dadurch wird es dann 300 Euro teurer. Was magst du ergänzen?
Einen Punkt. Und gar nicht vom Konkreten. Wir haben ja vielleicht, das würde mich sehr freuen, auch gemeinsam die eine oder andere Idee in die Runde geworfen in diesem Gespräch. Es wird, und das ist prinzipiell auch gut so, ja viel Engagement und auch finanzielle Energie in Marketingthemen und Kundengewinnung gelegt. Und ich möchte, ne, die Reise hatte ja ganz vorne zwar den Teil der Kundengewinnung, aber dann eben auch alles Weitere, was wir mit einem Kunden machen. Und deswegen kam mir so im Vordenken sozusagen auf unser heutiges Gespräch die Frage, Mensch, könnte ich nicht, wo ich wirklich freundliche, kommunikative Menschen meinem Gegenüber zur Seite stelle, das könnte ja die mindestens so gute, in Anführungsstrichen, Marketing-Investition sein, wie das nächste Punkt, 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 Tool, Social Media etc. Also mein Impuls nach ist, dass wenn wir unsere Energie auf das, worüber wir und auch auf weitere Dinge, auf alles, was dem Kunden das mit uns zusammenarbeiten einfach macht. Und ich schließe den Kreis mit der Studie, die eingangs erwähnt wurde von der Tagung. Das ist mit das wunderbarste Marketing- und Empfehlungs- und Kundenhalten-Instrument, was wir haben. Also wir können auch dort viel, viel, glaube ich, auch mal finanzielle Mittel reinlegen, uns Gedanken machen und uns weiterentwickeln. Das wird unserer Gesamtunternehmensentwicklung nur zuträglich sein, wenn wir den Kunden auf den einfachen Wegen, die für den Kunden gut und richtig sind, abholen. Also ich wollte es nur mal in den Kontext setzen, dass manchmal die Energie auf diese Dinge zu setzen untergeht, weil jetzt das nächste fancy Tool kommt. Und vielleicht sind die Basics wie diese, ne, diese schnelle, was du eingangs gesagt hast, aktive, informative, verständliche Kundenkommunikation in Projekten im Onboarding mehr wert als das nächste fancy Tool. das mein Schlussimpuls. Und einen, Robert, einen.
Einen.
Wir waren an einer Stelle, waren wir so ein bisschen vielleicht, ich habe da so beim Thema Abrechnung, habe ich an etwas gedacht, was ich glaube in gar nicht so ferner Zukunft stattfindet, wo es auch um Vereinfachung geht, Vereinfachung allerdings eher im Systemhaus fürs Systemhaus. Was gibt's denn da eigentlich in Kürze?
Da mag ich kurz noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Vielleicht nur fürs Systemhaus, weil da mag ich widersprechen. Das Thema, was Olaf anspricht, ist Automatisierung in kaufmännischen Prozessen. Wenn ich einen guten Prozess habe und ich kann ihn durch einen Automatismus unterstützen, dann macht er immer das Gleiche und das führt zu einem besseren Kundenerlebnis. Also das, was wir eingangs besprochen hatten, beispielsweise mit dem Angebot. Ich schicke es raus, er bekommt entweder seine Videonachricht dazu mit automatisch, er bekommt die nächsten Schritte, er kann sich einen Termin buchen, er bekommt das, was er vorbereiten soll. Ist ja ein Automatismus. Macht es einfacher für alle Beteiligten. Und wenn das zusammenkommt, dann haben alle Seiten einen Nutzen davon. Und das, worauf Olaf anspielt, ist unser nächster Live-Talk oder Live-Diskussion, von denen es ja schon 2 Stück gab zum Thema Flatrate. Dieses Mal haben wir uns das Thema wir haben es überschrieben mit vollautomatisierte Abrechnung, aber dahinter verbirgt sich eigentlich das gesamte Thema Automatisierung im kaufmännischen Bereich. Angefangen vom Angebot bis hinten raus zur Abrechnung, damit wir nicht sonntags oder samstags da sitzen müssen, um die Abrechnung für den Monat zu machen und für jeden Kunden ein Video aufnehmen müssen, warum die Rechnung schon wieder anders aussieht. Genau, und das wird sein am 9.3.2023 um 16 Uhr. Das Ganze live im Internet und die Anmeldung nsp-support.de/live.
Ich empfehle das sehr. Ich werde mich auch anmelden für diese wunderbare Veranstaltung. Sie steht in meinem Kalender. Und ich möchte noch sagen, ich habe das nicht als Widerspruch empfunden, lieber Robert, was du eben noch ausgeführt hast. Ich glaube, wir sind da doch eng beieinander in der Sicht auf diese Facetten. Es unserem Gegenüber, und es darf auch ein Eigenantrieb sein, es eben so einfach wie möglich zu machen. Ich danke dir.
Ich danke dir und bis zum nächsten Ciao. Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.